Heiliger Geist, wir danken dir für deine Gegenwart. Und wir brauchen dich und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns jetzt das Wort Gottes offenbarst, dass du zu unserem Herzen redest und dass du das tust, was du tun möchtest. Du sollst Freiraum haben. Wir wollen unsere Herzen für dich öffnen. Amen. Ihr Lieben, wir haben einen übernatürlichen Gott. Ja, das war schon gar nicht schlecht. Ich sag's nochmal, wir haben einen übernatürlichen Gott. Amen. Und wisst ihr, das, was für uns teilweise total krass und unerreichbar ist, das ist für ihn normal. Oder? Also wenn wir ins Wort Gottes reinschauen, dann sind da Dinge, die finde ich total krass, aber die sind für Gott normal. Aber wisst ihr, was ich auch feststelle? Wir leben ganz oft nicht in dieser übernatürlichen Normalität Gottes. Erleben wir nicht. Das erleben wir nicht, was für Gott alles normal ist. Und ich möchte heute mit euch zusammen anhand einer Person in der Bibel entdecken, wie man mehr und mehr da hineinwachsen kann in diese übernatürliche Normalität Gottes. Es geht um Petrus. Ich will so ein paar Stationen, die Petrus erlebt hat und wo er sich auch verändert hat, mit euch zusammen anschauen. Jesus beruft Petrus als seinen Jünger und Petrus sagt, ja, ich folge dir nach. Und dann ist Petrus mit Jesus unterwegs, er lernt von ihm und er liebt Jesus, seinen Herrn. Und der Petrus, alle die die Bibel kennen, die wissen, das war kein Leisetreter. Der Petrus, das war ein Heißsporn. Der war hier die Trompete in der Kapelle. Und dieser Petrus war leidenschaftlich, der war impulsiv, der war spontan und der war voller Eifer und total hingegeben. Aber das allein hat nicht ausgereicht. Und genau das will ich zusammen mit euch entdecken. Wir steigen ein in die erste Bibelstelle, Matthäus 14, Vers 27 bis 31. Das sind so prägnante Begebenheiten, die Petrus erlebt, die will ich einfach mit euch lesen. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen, ach, man muss davor noch sagen, die sind auf dem See, die sind, da ist stürmisch, die sind im Boot und Jesus ist nicht da. Und dann kommt Jesus auf dem Wasser, ne, übernatürliche Normalität, auf dem Wasser angelaufen zu den Jüngern und sie kriegen erstmal einen Schreck und dann sagt Jesus, sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Typisch Petrus. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Also der Petrus, der war ja Fischer. Der konnte die Lage mit Sicherheit gut einschätzen. Da ist stürmisch, das ist Wasser und ein Mensch kann nicht auf dem Wasser laufen. Aber trotzdem, was macht der Petrus? Der sagt, Herr, wenn du es bist, er hat die Augen auf seinen Gott, dann sag mir, so ich soll raussteigen. Und Jesus sagt, komm. Und was macht der Petrus? Er steigt bei stürmischer See aus dem Boot raus. Und tatsächlich, ich möchte das auch irgendwann mal erleben, er läuft auf dem Wasser. Wahnsinn, oder? Voller Eifer steigt er aus diesem Boot. Und ihr Lieben, oft, ich glaube in manchen Bibelübersetzungen steht es sogar drin, wird es so genannt, der zweifelnde Petrus. Aber was war denn mit den anderen, die im Boot waren? Die sind wahrscheinlich mit so großen Augen da drin gesessen. Was macht denn der Petrus wieder? Und haben gesehen, wie Petrus auf dem Wasser läuft. Der Petrus hat die Sache in die Hand genommen. Er ist ausgestiegen. Aber in dem Moment, wo er auf die Probleme um ihn herum geschaut hat, wo er auf seine menschlichen Möglichkeiten geschaut hat, hat das mit der Angst zu tun bekommen. Und dann ist er gesunken. Was lernen wir aus dieser Bibelstelle? Nur Eifer allein reicht nicht. Weil sonst wäre Petrus da weiter marschiert. Nur Eifer allein reicht nicht. In Sprüche 19, Vers 2 steht, ohne Erkenntnis ist selbst Eifer nicht gut. Und wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl. Petrus ist in eigener Kraft unterwegs, mit viel Eifer und oft ohne groß nachzudenken. Er hat gesagt, jawohl, voran. Die nächste Begebenheit steht in Matthäus 26, Vers 31 bis 35. Da erzählt Jesus unterwegs seinen Jüngern, in dieser Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Das ist kurz vor der Gefangennahme und Kreuzigung. Denn in der Heiligen Schrift steht, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden auseinanderlaufen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich nach Galiläa gehen und dort werdet ihr mich sehen. Da beteuerte Petrus, wenn sich auch alle anderen von dir abwenden, ich halte auf jeden Fall zu dir. Doch Jesus erwiderte ihm, ich versichere dir, in dieser Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Auch wenn es bedeutet, dass ich mit dir sterben muss, werde ich das niemals tun, rief Petrus. Alle anderen Jünger beteuerten dies ebenfalls. Also der Petrus hat gleich wieder gesagt, ich werde das schaffen, ich werde dich nicht verleugnen, zur Not werde ich dabei sterben. Ich. Merkt ihr? Er nimmt sich viel vor, in seiner eigenen Kraft. Wir gehen gleich zur nächsten Bibelstelle, eine Begebenheit, die ihr vielleicht auch kennt. Da wird Jesus verhaftet. Der Judas hat ihn verraten, die Soldaten stehen da und Jesus soll verhaftet werden. Das steht in Johannes 18, Vers 10 und 11. Was macht Petrus? Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, zog es und schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, stecke das Schwert in die Scheide, den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Wieder der Petrus, enorm impulsiv, er nimmt das Schwert in die Hand, er nimmt die Situation in die Hand und er mit vollem Eifer, total gut gemeint, aber in seiner eigenen Kraft, verteidigt er seinen Herrn. Er wollte seinen geliebten Jesus beschützen. Wisst ihr, das sind ja nicht immer Dinge, die wir mit aus bösem Willen heraus in eigener Kraft machen. Da war eine tolle Motivation dahinter. Für ihn war das total logisch. Die wollen meinen Jesus gefangen nehmen. Ich muss was dagegen tun. Ich habe ein Schwert dabei, komm. Aber er hat es in der eigenen Kraft gemacht. Und Jesus korrigiert ihn sogar und sagt, hey, willst du etwa den Plan Gottes verhindern, Petrus? Steck das Schwert jetzt weg. Bei der nächsten Bibelstelle, bei der nächsten Begebenheit, kommen wir zum Wendepunkt bei Petrus. Petrus verleugnet Jesus. Er kann das Versprechen, das er so großartig gegeben hat, nicht halten. Es steht in Matthäus 26, Vers 69 bis 75. Da steht, sie ergriffen ihn aber, also Jesus, und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte von Weitem. Als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in ihre Mitte. Es sah ihn aber eine Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn scharf an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber leugnete und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer und sprach, auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin es nicht. Und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte ein Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte, bevor ein Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ich glaube, das ist der Wendepunkt in Petrus' Leben. Als Jesus sich umdreht und in die Augen von Petrus schaut, geht dieser Blick Petrus durch und durch. Das ist, als ob Jesus direkt in das Herz von Petrus schauen kann. Und es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Und er geht weg und er weint bitterlich. Er heult wie ein kleines Kind. Dieser gestandene Kerl, dieser Draufgänger, dieser mutige Nachfolger. Weil er verstanden hat, ich habe total versagt. Jesus hatte recht. Petrus, der große Glaubensheld, katastrophal gescheitert. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Einer sagt wenigstens, mir geht es manchmal auch so. Da geht man voller Glauben ran und man denkt, wow, und das ist richtig und man geht rein und man macht und man tut und man scheitert. Aber warum sage ich, das ist ein wichtiger Wendepunkt für Petrus? Ich glaube, Petrus erlebt hier einen Zerbruch. Und dieser Zerbruch ist gut. Denn er hat in diesem Moment verstanden, ich schaffe es nicht in meiner eigenen Kraft. Auch wenn ich mich noch so sehr anstrenge, wenn ich noch so viel Liebe zu Jesus habe, wenn ich noch so viel Eifer habe. Er ist an dem Punkt angekommen, wo er versteht, dass er es nicht schaffen kann. Und Gott muss uns immer wieder an diesen Punkt führen, wo er uns zeigt, hey, alleine wirst du das nicht schaffen. Aber er macht das nicht, um uns zu demoralisieren. Oh, schaffst du doch sowieso nicht alleine. Er macht das, er möchte uns an diesen Punkt führen, dass wir verstehen, wie sehr wir ihn brauchen. Wie gut, wenn Gott Dinge in uns zerbricht, die nicht gut für uns sind. Auch wenn uns in der Situation manchmal das nicht so, es fühlt sich manchmal nicht so an oder wir sind vielleicht nicht dankbar dafür. Aber in der nächsten Bibelstelle sehen wir auch, wie Jesus mit solchen Dingen umgeht. Da hat Petrus eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus in Johannes 21, Vers 15 bis 19. Da fragt Jesus den Petrus dreimal, Petrus, liebst du mich? Dreimal. Dreimal hatte er ihn verraten. Dreimal hat er gesagt, ich kenne diesen Jesus nicht. Und jetzt ist das mit Sicherheit kein Zufall, dass Jesus den Petrus dreimal fragt, liebst du mich? Und dann heißt es hier, er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Da ist kein Vorwurf von Jesus. Und der Petrus spürt das. Und der Petrus wird traurig darüber, wie er gehandelt hat. Aber wisst ihr, ich glaube, der Jesus spürt auch diese Liebe, die Petrus für ihn hat. Und wir können Jesus nur nachfolgen, wenn wir Jesus lieben. Unsere Nachfolge ist nur dann lebendig, wenn sie aus dieser Liebesbeziehung zu Jesus heraus entsteht und immer wieder neu befeuert wird. Warum sagt Jesus in dieser Situation nicht, ach, Petrus, schwamm drüber. Wir vergessen das einfach. Was meint ihr? Warum sagt er das nicht so? Jesus kann die Sache nicht einfach unter den Teppich kehren. Wenn er einfach so weitermacht, als ob nichts geschehen wäre, dann tut er nämlich dem Petrus keinen Gefallen damit. Diese Sache muss angesprochen werden und ans Licht gebracht werden zwischen den beiden. Sonst würde sie ewig an Petrus nagen. Petrus muss frei davon werden. Und erst nach diesem Gespräch mit Jesus kann Petrus wirklich wieder frei nachfolgen. Und ich finde es interessant, von wem die Initiative dieses Gespräches ausgeht. Von Jesus. Er ist daran interessiert, dass diese Beziehung repariert wird. Er ist daran interessiert, dass Petrus frei wird von diesem Ballast, der an ihm hängt. Und das ist das Wesen Gottes. Er spricht unsere Schuld nicht an, um uns bloßzustellen. Er holt sie aus unseren dunklen Ecken in unserem Herzen raus, weil sie uns da kaputt machen möchte. Und er bringt sie ans Licht. Und in diesem Licht von ihm können wir Vergebung, da können wir Heilung und Erneuerung empfangen von ihm. Und genau das erlebt auch der Petrus. Und dann werden wir fähig, ihm nachzufolgen, so frei, wie es Petrus auch getan hat. Und jetzt, ihr Lieben, jetzt erleben wir einen anderen Petrus. In Apostelgeschichte 2 steht, der Heilige Geist kommt und der Petrus hält dann in dem neuen Bewusstsein, das er hat, dass er nicht in seiner eigenen Kraft und nicht, dass nicht Eifer und die Liebe zu Jesus genug sind, mit dem Heiligen Geist zusammen als Helfer hält er eine Predigt, eine Open-Air-Predigt und alles ist anders. Also das werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Apostelgeschichte 2, 14 bis 41 könnt ihr diese Predigt nachlesen. Petrus predigt Open-Air. Der gleiche Petrus, oder naja, nicht der gleiche Petrus, die gleiche Person, die nur einige Wochen vorher Jesus noch verleugnet hat, ist jetzt voller Mut, Entschlossenheit und Klarheit draußen und erschreckt nicht zurück. Er macht Vorwürfe an die Juden, dass sie Jesus ausgeliefert und getötet haben. Er zuckt nicht zurück. Er ist nicht ängstlich. Und 3000 Menschen bekehren sich an diesem Tag. 3000 Menschen. Der Heilige Geist wirkt mächtig durch Petrus und die erste Gemeinde entsteht. Seht ihr den Unterschied, dass Petrus ein neues Bewusstsein hatte? Ich brauch den Herrn, ich brauche den Heiligen Geist und mit ihm zusammen werde ich das tun, was er mir sagt. In Apostelgeschichte 3, Vers 6 bis 8, nächste Szene. Da ist ein Gelähmter am Tempel und der bettelt um Geld. Und Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte gehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Ein Gelähmter wird sofort geheilt durch Petrus. Aber nicht, weil er sagt, ja komm, das wird schon funktionieren, wir gehen nämlich zu zweit hoch und dann wird schon irgendwas passieren. Nein, im Namen Jesus. Er hatte dieses Bewusstsein, nicht ich kann das tun, aber der Herr möchte das tun. Und dann mit dem Heiligen Geist zusammen tut er dieses Wunder. Dann spricht sich das rum und dann ist Petrus vor dem Hohen Rat geladen. Apostelgeschichte 4, Vers 7 bis 10. Und nachdem sie in die Apostel in die Mitte gestellt hatten, fragten sie, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geist zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Wow. Er ist vor dem Hohen Rat. Sie werden angeklagt. Und er kuscht nicht, sondern er sagt, das, was er neu ergriffen, das, was er neu verstanden hat, hey, im Namen von Jesus haben wir das getan. In seiner Kraft. Petrus ist total verändert. Wenn wir uns das überlegen, kurze Zeit vorher verleugnet Petrus Jesus dreimal. Und da war keine Verfolgung oder Folter angedroht. Das waren Knechte und Mägde, die ihn gefragt haben. Ohne wirklich bedroht worden zu sein, verleugnet er Jesus. Und dann nur einige Wochen später heilt er den Gelähmten, wird vor den Hohen Rat gestellt. Das Gremium, das kurz vorher den Tod von Jesus in die Wege geleitet hat. Und wir erleben einen völlig anderen Petrus. Unerschrocken steht er für seinen Glauben ein und beantwortet den Befehl, nicht mehr von Jesus zu reden, mit den Worten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Er bietet dieser gesamten politischen und religiösen Elite die Stirn. Und nicht nur das, die Apostel wurden geprügelt und sie sind froh und dankbar dafür. Wow, dieser Petrus hat sich total verändert. Der Heilige Geist verändert ihn von innen heraus. Der Heilige Geist gibt ihm die richtigen Worte in der richtigen Situation. Er gibt ihm Mut, er stärkt und er verändert ihn. Und wisst ihr, das gilt auch für uns. Veränderung ist möglich. Wachstum ist möglich. Wir müssen nicht verzweifeln an unseren Dingen, wo wir schon so oft gekämpft haben. Veränderung ist möglich. Und es geschieht auch, das geschieht nicht, ach, jetzt habe ich mich bekehrt, jetzt ist alles anders. Nein. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann passiert das. Und das passiert dadurch, dass wir dem Geist Gottes mehr Raum geben in uns. Und da liegt der Ball bei dir und bei mir. Willst du die Veränderung? Und wenn ja, bist du bereit, diese Schritte zu gehen, die dir der Herr zeigt? Bist du bereit, dich auf ihn einzulassen? Und willst du dem Geist Gottes mehr Raum in deinem Leben zur Verfügung stellen? Petrus hat es getan. Und dann hat er seinen übernatürlichen Gott erlebt. Ich habe noch eine letzte Bibelstelle von Petrus. Das ist echt krass. Da habe ich gedacht, oh Herr, bitte verändere mich. Wirke an meinem Herzen. Ich brauche mehr von dir. Ich möchte dir mehr Raum geben in meinem Leben. Weil das, was ich da lese, erlebe ich noch nicht. In Apostelgeschichte 5, Vers 14 bis 16 steht das. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und auch Frauen, sodass sie die Kranken auf die Straße hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschattete. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen, und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Nur der Schatten von Jesus hat schon Wunder bewirkt. Wow, oder? Wer hat es hier schon mal erlebt, dass sein Schatten ein Wunder bewirkt hat? Habe ich auch noch nicht. Aber Petrus hat das erlebt, nachdem er dem Herrn Raum gemacht hat, nachdem er die Veränderung in seinem Herzen zugelassen hat. Und die Frage ist, wie kann denn diese Veränderung geschehen in unserem Herzen? Und ich glaube, es hat was mit diesem neuen Bewusstsein zu tun. Aber das kommt auch, das fliegt uns nicht einfach nur so an. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass wir ganz neu erkennen, wer Gott eigentlich ist und was er tun möchte. Wisst ihr, egal an welchem Punkt unsere Beziehung mit Gott steht, wir müssen uns immer wieder neu nach ihm ausstrecken. Wir müssen immer wieder neu sagen, Herr, ich möchte mehr von dir. Ich möchte dich neu erleben. Ich möchte, dass du mir neues Feuer gibst. Ich möchte dich erkennen, Herr. Ich lese gerade ein herausforderndes Buch. Da steht drin, hey, blende mal alles aus, was du über Gott weißt. Blende alles aus, was du mit ihm erlebt hast. Weil du hast nur so einen winzigen Bruchteil erlebt und du kennst Gott nur so viel. Im Wort Gottes steht, dass da Geheimnisse sind, die wir entdecken können, wie Gott ist. Dass da so viel im Wesen Gottes ist, das wir noch nicht entdeckt haben. Und er möchte uns neu begegnen. Und wir brauchen immer wieder neues Feuer in unserem Herzen. Und wir müssen ihm Raum geben, dass er diesen Raum ausfüllen kann. Und im Umkehrschluss dürfen wir nicht zulassen, dass der Raum unseres Herzens mit allem Möglichen ausgefüllt wird. Vielleicht sagst du, hey, ich schaue keine Pornos, ich gehe nicht in den Laden und klau. Ich habe noch niemanden umgebracht. Okay, gut. Aber was ist mit den Serien, mit den Filmen, mit dem Handyspiel, mit nutzlosen Dingen, die den Raum deines Herzens ausfüllen und die den Platz voll machen? Und der Herr sagt, hey, wo ist der Raum für mich in deinem Herzen? Ich möchte dir Neues zeigen über mich. Ich möchte, dass du ins Staunen kommst. Und wisst ihr, ich habe mich dafür entschieden, ich möchte das. Ich möchte das erleben. Weil ich glaube, wenn wir neue Offenbarungen, neue Erkenntnis über Gott bekommen, ich rede nicht von Wissen, sondern wirklich Offenbarung, dass der Herr uns im Herzen Dinge zeigt. Ich glaube, dass darin so ein tiefes Geheimnis steckt. Wir haben noch gar keine Vorstellung von dem, was dadurch passieren könnte, wenn wir uns dem Herrn öffnen. Wenn wir sagen, Herr, ich möchte dich mehr kennenlernen. Ich möchte diese übernatürliche Normalität von dir. Ich möchte das ergreifen. Ich gebe mich nicht zufrieden mit dem, was ich habe. Wo wir uns neu ausstrecken nach ihm. Und wo wir sagen, Herr, ich brauche das. Ich brauche das neu. Ich lege alles ab, was ich bisher kenne, was ich erlebt habe. Und ich möchte das Neue von dir. Ich möchte diese neue Offenbarung. Und Gott hat uns mit dem Verlangen nach Faszination, nach Freude geschaffen. Aber wir haben völlig aus dem Blick verloren, wo wir wahre Faszination und wahre Freude finden können. Solange schon begnügen wir uns viel zu oft mit dem billigen Abklatsch der Freude, den uns die Welt bietet. Und wir wissen manchmal gar nicht, was uns fehlt. Unsere Herzen sind halbherzig. Unsere Einstellung ist halbherzig geworden. Und wir wissen gar nicht, wozu wir eigentlich geschaffen sind. Wir wurden geschaffen, die Dinge des Himmels zu hören und zu sehen und aus dem Staunen nicht mehr herauszukommen, ihr Lieben. Dafür wurden wir geschaffen. Dass er uns immer wieder überwältigt, dass wir sprachlos sind in der Gegenwart Gottes. Ich rede nicht von einem kurzen Moment, wo wir denken, oh, das fühlt sich gut an. Es ist auch schön. Aber Gott möchte uns sprachlos machen. Er möchte uns überwältigen. Aber sind wir doch mal ehrlich. Für was schwärmen wir? Was begeistert uns? Was bringt uns zum Weinen? Was bringt uns zum Ausflippen? Sind wir sprachlos vor Staunen, weil wir Gottes Schönheit erleben und ihn erkennen? Wenn wir sein Wort lesen? Oder begeistert uns alles mögliche andere, aber nicht sein Wort und nicht er? müssen uns immer wieder neu aufmachen und nach dieser Erkenntnis Gottes wirklich streben, ihn neu zu entdecken und den Heiligen Geist bitten, dass er uns Gott neu offenbart, dass er unser Herz neu ergreift. Und ich habe in der Bibel einen Vers, das ist mein letzter Vers, den habe ich gelesen vor kurzem und ich habe gedacht, ja, da steckt so viel drin und man liest so schnell darüber hinweg. Das können wir beten, wie David in Psalm 27, Vers 4 steht das. Da steht, eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang. Und jetzt passt auf, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Die Lieblichkeit des Herrn zu schauen. Ich glaube, da steckt so viel drin, was wir noch gar nicht kapieren, was wir noch gar nicht wissen, was wir noch nie erlebt haben. Aber Gott möchte, dass wir seine Lieblichkeit schauen können und dass wir uns nach ihm ausstrecken. Lasst uns zusammen aufstehen. Und wenn du das möchtest, ich möchte dich heute einladen, wenn du das möchtest, wenn du sagst, ja Herr, ich möchte mich neu nach dir ausstrecken, dann sag das jetzt deinem Herrn. Sag das einfach, Herr, ich möchte dich neu erleben. Ich möchte dieses neue Feuer haben. Ich möchte neu erkennen, wie du bist. Wir wollen dir neu Raum geben in unseren Herzen. Wir wollen dich einladen. Komm und bring unsere Vorstellungen durcheinander. Nimm alles weg. Zerbrech alles, was dir entgegensteht. Und räum die Dinge aus unserem Herzen, die den Raum da nur zumüllen und belagern. Wir wollen in unserem Herzen Raum machen für dich. Herr, wir wollen dich neu erkennen. Wir brauchen diese neue Offenbarung, wer du bist und wie du bist. Und danke, Heiliger Geist, dass du das tun möchtest, dass du uns von innen heraus verändern möchtest. Und wir geben dir diese Erlaubnis, das zu tun. Wir geben dir diesen Raum unseres Herzens. Und wir bitten dich, komm, Heiliger Geist, und füll diesen Raum aus. Dass wir so diese Veränderung wie Petrus erleben, dass wir nicht in eigener Kraft gehen, sondern dass wir auf dich schauen und dass wir in deiner Kraft, in deinem Namen, in deiner übernatürlichen Normalität leben und die Dinge tun, die du uns sagst. Wenn du ganz neu diese übernatürliche Seite von unserem Gott erleben möchtest, dann streck doch mal eine Hand zu ihm hoch und sag, ich möchte dieses übernatürliche Leben von dir. Ich möchte das in meinem Alltag erleben. Ich möchte das in meiner stillen Zeit, in meiner Zeit mit Gott erleben. Ich möchte das an meiner Arbeitsstelle, in der Schule, egal wo ich bin. Ich möchte das erleben, Herr. Ich möchte das erleben, dass Dinge passieren, die nur du tun kannst. Ich bin es satt, in meiner eigenen Kraft die Dinge zu tun und frustriert zu sein. Ich gebe das alles dir, Herr. Komm und wirke du in mir und durch mich. Herr, wir danken dir, dass du ein übernatürlicher Gott bist. Du hast keine Grenzen. Dir ist nichts unmöglich. Und wir brauchen dich. Wenn wir dich haben, haben wir alles, was wir brauchen. Heiliger Geist, bring du das tief in unser Herz, dieses Verständnis, dass wenn wir dich, Herr, haben, haben wir alles, was wir brauchen. Und ich danke dir, Herr, dass es bei dir kein Unmöglich gibt, dass es keine unmöglichen Fälle oder Situationen gibt. Du bist der Gott, dem Veränderung immer und zu jeder Zeit und überall möglich ist. Ich empfinde so, dass einige hier sind und dir fällt das schwer, das zu nehmen und zu glauben, weil du denkst, hey, mir geht es besonders schlimm oder ich habe was besonders Schlimmes erlebt. Und ich glaube, dass Gott gerade zu dir sagt heute, nein, es gilt auch für dich. Es gilt für dich, das Wort Gottes gilt. Und wir stellen uns auf die Wahrheit des Wortes Gottes. Und Herr, wir danken dir. Wir danken dir für das, was du in uns tust. Für das, was du auch heute Morgen gestartet hast in unseren Herzen. Ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, mach weiter bei jedem Einzelnen. Führ uns zu diesen Geheimnissen, die du uns offenbaren möchtest. Zeig uns Dinge, die wir noch nie gesehen haben. Danke, Herr. Danke, Herr.